Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker-Podcast. Heute steigen wir in ein neues Geschäftsfeld des IESE ein, nämlich Digital Business. Und dazu begrüße ich meinen Gast Nils Brandt. Er ist Business Area Manager im Bereich Digital Ecosystem Engineering hier am IESE. Und heute wird er uns erzählen, wie man als Unternehmen überhaupt zum Digital Business wird. Aber jetzt erstmal hallo Nils, schön, dass du da bist.
Hi Fabienne, ja, schön hier zu sein, freut mich.
Gut, dann legen wir auch direkt los. Kannst du denn sagen, was versteht man unter einem Digital Business und was hat das überhaupt mit der digitalen Transformation zu tun?
Ja, okay, das sind jetzt erstmal zwei Fragen, aber fange ich jetzt erstmal mit, was ist denn eigentlich Digital Business an? Und ganz langweilig aufs Deutsche übersetzt ist das erstmal die Digitalwirtschaft. Und darum geht's prinzipiell um das Erwirtschaften von Geld mittels digitalen Technologien oder auch eben Wertschöpfung erreichen durch digitale Technologien. Ja, digitale Technologien sind dann einfach eine Kombination aus Hardware und Software. Und dadurch kann man eben Mehrwerte schaffen in neuen Produkten, Prozessen oder eben Services auch anbieten. Mehrwerte hier auch ganz wichtig, weil Menschen sind in der Regel bereit, mehr Geld auszugeben, wenn dafür ein außergewöhnliches Kundenerlebnis, Produkt oder so entsteht. Und das geht halt einfach eben aus unserer Sicht als Institut für experimentelle Software Engineering, sind wir da natürlich für den Software-Part zuständig und helfen unseren Kunden und der deutschen Wirtschaft eben dabei, das auch zu erreichen auf dem bestmöglichsten Niveau.
Was wäre denn ein solcher Mehrwert? Kannst du das irgendwie als Beispiel bringen?
Ja, um da jetzt auch nochmal ganz kurz einzusteigen, das wären halt einfach eine bessere Bedienbarkeit von einem Produkt oder Service, aber auch vielleicht tiefere Einblicke, wie jetzt zum Beispiel eine Live-Verfolgung, ob das Paket zum Kunden kommt, was man ja dadurch auch erreichen kann. Und das wäre dann so einfach mal zwei Mehrwerte genannt, genau.
Okay, jetzt waren wir ja noch bei der digitalen Transformation, welche Rolle die an sich dabei spielt. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Genau. Ja, digitale Transformation ist ja da auch eben in aller Munde. Da muss man ja auch erstmal gucken, es wird ja immer von irgendwas transformiert. Und da fangen wir auch immer mit bekannten Beispielen an, und zwar aus der Musikbranche. Und da versetzt man sich jetzt mal lange Zeit zurück in die Zeit der Schallplatten. Kennen ja vielleicht noch einige. Man geht in
den... Sind wieder in.
Ja.
Das ist jetzt Retro.
genau. Ja, auch hier einige Digitalisierungsexperten, die das dann wieder transformieren auf Schallplatten.
genau.
Aber um da bei dem Beispiel zu bleiben, Schallplatten, man ist eben in ganz früher oder auch heute in den Laden geht man hinein, schaut sich da durch, redet mit dem Verkäufer und nimmt sich dann bestenfalls ein, zwei Schallplatten mit nach Hause und konnte dann eben die neue Musik genießen. Aber dann in den 80ern fand dann, das nennen wir erstmal die Digitization. Und zwar, das ist nämlich, wenn Technologie verändert wird, also die Medien und Daten werden durch digitale Produkte ersetzt. Und das war eben so in den 80ern die Compact Disc, also die CD. Und mit der CD hat sich eigentlich gar nicht mal so viel geändert. Also die ist kleiner als eine Schallplatte und ich glaube auch leichter und also auf jeden Fall kompakter, ne? Und aber das Erlebnis, man ist immer noch in den Laden gefahren, musste dort sich wieder was aussuchen, konnte vielleicht auch mal Probe hören. Dann fand aber dann in den 2000ern dann die Digitalisierung, wo ja auch oft viel drüber gesprochen wird, dann fand die Digitalisierung statt. Und die Digitalisierung, das ist eigentlich, wenn Prozesse digital abgebildet werden. Und dabei wurden dann ganze Märkte und Industrien verändert. Es gab dann einen Musik-Online-Shops. Man erinnert sich in den 2000ern die Einführung des iPods. Da war zum ersten Mal dieser Kaufprozess im Laden vor Ort, war wegdigitalisiert. Also man musste das nicht mal machen, sondern man konnte einfach zu Hause auf Download klicken und hat dann die Songs gekauft. Und jetzt sind wir bei der digitalen Transformation in den 2010er Jahren. Und da ist eben Spotify als das Paradebeispiel. Und hier ist was ganz Neues entstanden. Also hier kauft man keine Musik mehr, sondern man erkauft sich das Recht, die Musik zu hören. Und das war damals nicht so. Und man hat auch noch zusätzlich, wieder bei Mehrwerten, ich habe sämtliche Musik. Ich kann alles hören, so oft und so viel ich will. solange ich, wie das Geschäftsmodell, das digitale Geschäftsmodell eben vorsieht, einen monatlichen Beitrag bezahle. Und ja, man sieht, hier ist was ganz Neues entstanden. Davor ging es immer nur um eine Nachahmung von analogen Prozessen. Und jetzt wurde etwas Neues geschaffen. Und ja, die Musikbranche, die Musikwirtschaft und sogar die Gesellschaft, wie man Musik konsumiert, hat sich komplett verändert, also komplett transformiert. Und das nur aufgrund von digitalen Technologien.
Ja, perfekt, da hast du ja schon ein sehr gutes Beispiel genannt. Aber Digitalwirtschaft klingt trotzdem noch so abstrakt. Kannst du noch ein paar Beispiele einfach nennen für Digital Businesses? Oder was haben Unternehmen optimal umgesetzt, dass sie jetzt als Digital Business zählen?
Genau, also Digital Businesses ist hier an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Oft denkt man an reine Softwareunternehmen, Softwarehersteller. Das muss aber nicht immer zwingend der Fall sein. Das möchten wir auch nochmal betonen. Sondern es ist auch ganz viele Mehrwerte von klassischen, in Anführungszeichen, Hardwareherstellern. Also was man erstmal nichts mit Software zu tun hat. Aber dann eben die physischen Produkte oder Dienstleistungen mit Software kombiniert. Was genauso ein Digital Business eben sein kann oder das Kerngeschäft eben um ein Digital Business erweitern kann. Da sieht man auch mal wieder durch die Veranschaulichung, dass Digital Business ein super Querschnittsthema ist und alle Organisationsformen und Branchen eben durchdringt. Und man hat das nicht mehr so isoliert. Das ist jetzt das mit der strikten Trennung. Und um bei Digital Businesses, wie zum Beispiel eben Spotify, jetzt reine Softwareunternehmen, wo auch unser Institut da natürlich sehr aktiv ist, ist Spotify auf jeden Fall auch ein sogenanntes digitales Ökosystem, was dort geschaffen wurde. Und ein digitales Ökosystem ist ein soziotechnisches System, in dem ja Unternehmen und Menschen kooperieren. Die sind zunächst mal unabhängig, aber von der Teilnahme an diesem digitalen Ökosystem versprechen die sich einen gegenseitigen Vorteil. Und man hat dann quasi auf beiden Seiten Anbieter und Konsumenten. Das wäre jetzt bei Spotify die Musiklabels und die Konsumenten sind dann die Hörer, die Musikhörer, die Musikliebhaber. Und so setzt sich das zusammen und das wird abgewickelt über eine Plattform. Und dazu gibt's aber auch nochmal eine extra Podcast-Folge. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und wir waren auch bei Beispielen dazu. Und da möchte ich auch mal dann drauf hinweisen. Und unser letztes Projekt war mit Intersport. Das kann man auch auf der Digital Business Website nachlesen, wie ein Einzelhandel eben sein Kerngeschäft um ein Digital Business, um da auch ein digitales Ökosystem zu kreieren, erschaffen hat. Dann wäre auch ein Beispiel.
Wenn ich da kurz einhaken darf, in der nächsten Folge werden wir auch mit einem Herrn von Intersport sprechen, der uns nochmal ganz im Detail erklärt, wie jetzt sein Bereich zum Digital Business eigentlich wurde bei Intersport. Also schon mal ein kleines Preview darauf, ja. Aber jetzt gerne nochmal mit deinen Beispielen weiter.
Genau, sehr gut. Ja, das wäre dann zum einen Intersport als Beispiel, wo man eben die Erfahrungen der Kunden eben da teilen kann. Aber das hören wir dann alles. Dann gibt es auch noch Caruso, heißt das Unternehmen. Das ist für den Automotive After Sales Market zum Datenbrokering zuständig.
Das dann, musst du nochmal ein bisschen genauer erklären. Was bedeutet das genau?
Genau, also das Vorhandensein von Daten ist natürlich sehr beliebt bei verschiedenen Unternehmen. Und zwar bei Versicherungen, bei Werkstätten etc. für die Branche. Diese Daten, die müssen erstmal verfügbar sein, die müssen bepreist werden, die müssen gemanagt, geschaffen, auch Datensicherheit, Datenschutz muss gewährleistet werden. Und ja, da gibt es einfach ein Unternehmen namens Caruso, was sich darum kümmert, dass die Daten vom Fahrzeug in das Internet gehen und gerecht für alle Teilnehmenden, für alle Konsumenten für einen fairen Preis bereitgestellt werden. Und dadurch können dann wieder andere Unternehmen, wie jetzt Versicherungen, der Finanzbereich, Werkstätten, können aufgrund dieser Datenlage wieder eben neue Services oder neue Einblicke eben ja erkennen und auch neue Werte eben schaffen. Und da sieht man auch, dass es eben auch in Deutschland, das waren jetzt auch deutsche Beispiele, wir haben auch auf unserer Website eben eine Studie, wo wir ganz viele digitale Ökosysteme durchleuchten, nochmal detaillierter erklären. Es gibt natürlich auch gerade im Endkundenbereich, ist da sehr viel aus den USA, aus dem Silicon Valley sind da viele digitale Ökosysteme entstanden. Aber zunehmend und auch die deutsch-europäische Chance ist halt einfach im Business-to-Business, B2B, Bereich eben da aktiv zu werden. Und da sieht man auch, dass da eine große Wertschöpfung eben möglich ist. Und eben, es können auch ganz wichtig einfach Mehrwerte für alle Seiten geschaffen werden.
Ja, wenn du das jetzt gerade schon nochmal erwähnst, das Thema Mehrwert, kannst du nochmal so zusammenfassen, was sind denn jetzt genau die Vorteile für ein Unternehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder eventuell ein digitales Geschäftsmodell anzustreben?
Genau. Natürlich hat man als Vorteil immer die Umsatzsteigerung, einen Wettbewerbsvorteil, weil die Konkurrenz noch nicht so schnell war. Man kann sein Portfolio diversifizieren, also was man im Unternehmen eben anbietet, und hat natürlich auch eine gewisse Prestige. So viel zu den, ich sag jetzt mal, langweiligen Punkten, was natürlich so ist. Und das ist natürlich, das sind die ganz normalen Kennzahlen. Darauf sind börsennotierte Unternehmen eben auch angewiesen oder auch GmbHs, dass man da sich danach ausrichtet. Aber, jetzt kommt unser ganz großes Aber, es ist halt auch ein Know-how für Deutschland, für deutsch-europäische Unternehmen, dass man eben sich aneignen kann und auch jetzt mal politisch gesehen da eben aktiver werden kann. Und wie es halt auch so ist, das sieht man bei den Unternehmen aus China, aus den USA, dass die Leute, die das initiieren, die das orchestrieren, ein digitales Ökosystem, die machen die Spielregeln und die haben den Gestaltungsspielraum. Und da sind wir mit unseren Werten dann auch oftmals im Konflikt, Thema Datenschutz. Und da ist es doch umso schöner, wenn wir eben selbst der Initiator oder Orchestrator sind eines Digital Business, vielleicht auch eines digitalen Ökosystems, und wir selbst Regeln nach unseren Vorstellungen und Werten eben erschaffen können und auch dabei noch die deutsch-europäische Wirtschaft ankurbeln.
Ja, und wie ist das jetzt nach deiner Einschätzung? Ist man in Zukunft nur noch als Digital Business wettbewerbsfähig? Was passiert mit den anderen Unternehmen?
Ja, das ist auch eine total schwierige Frage. Es ist auch wichtig zu betonen, es muss jetzt nicht jeder krampfhaft irgendwie versuchen, irgendetwas zu machen und dann scheitern. Aber man kann es auch so sagen, man kann es hassen oder lieben, aber man kann das Digital Business nicht ignorieren. Und da ist es halt ganz klar, dass man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen sollte. Vielleicht auch, was da gerade besonders für Synergien sorgt, sind einfach Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen, vielleicht ein Joint Venture eben gründen, dass man da Synergieeffekte nutzen kann und eben solche Initiativen, dass man da auch wirklich wettbewerbsfähig auf einer viel größeren Ebene ist. Und wir möchten das auch niemanden aufdrängen, zu sagen, macht jetzt ein eigenes Ökosystem und ihr müsst hier ganz groß aufwand. Das wäre ja auch Schwachsinn, wenn man da jetzt für jeden kleinen Teilbereich ein eigenes digitales Ökosystem hochziehen würde, sondern lieber eine gescheite Lösung eben implementiert. Ja, was aber ganz klar ist, auch Data Governance wird auch kursiert ganz oft. Um das jetzt kurz zu erklären, das ist einfach die Datenkontrolle oder Datenverwaltung, was eine strategische und strukturierte Herangehensweise an die Daten ist, also Zugang, Sicherheit, Qualität. Und damit müssen sich auch Unternehmen eben beschäftigen und da sind wir natürlich auch der Partner.
Ja, perfekt. Wenn du jetzt schon das IESA als Partner ansprichst auch, wie läuft denn so ein Digital Business Projekt standardmäßig ab? Also was genau macht ihr bei den Unternehmen?
Ja, also erstmal steht allen voran die Kontaktaufnahme, dass man sich erstmal gegenseitig kennt und wir sind eben sehr aktiv auf verschiedenen Messen, sei es jetzt Klassiker wie die Hannover Messe, aber auch auf ganz vielen digitalen Messen deutschlandweit vertreten oder auch weltweit teilweise. Wir haben natürlich auch durch jetzt Formate wie den Podcast kriegen wir auch einige Anfragen eben und
das freut mich.
Genau, und so lernt man sich halt kennen und da kann man eben in den Erstgesprächen, es ist uns dann halt auch wichtig, erstmal auszuloten, was denn jetzt so der Ist-Stand ist. Und wir müssen ganz klar sagen, das ist uns auch wichtig, dass wir den Kunden im vollen Spektrum unsere Leistung anbieten. Man könnte auch sagen, Ende zu Ende. Und das heißt, wir sind in ganz frühen Phasen da, wenn Unternehmen sagen, okay, Digital Business, ich muss mich damit auseinandersetzen, aber wir haben jetzt keinerlei Kompetenzen oder können jetzt nicht schnell eine Abteilung da hochziehen, die sich darum kümmert. Da helfen wir natürlich den Unternehmen, diese Hürde zu überwinden, erstmal Ideen zu explorieren, ein Technologie-Scouting zu machen, Geschäftsmodelle oder die Megatrends-Betrachtung für das Unternehmen.
Kurz, ja? Technologie-Scouting, was versteht man darunter?
Ja, also wir sind ja das Institut für experimentelle Software Engineering und eben auch in der Wissenschaft tätig. Und da wir immer an wissenschaftlichen Themen arbeiten, wissen wir natürlich auch eher Bescheid, was denn Do's and Don'ts eben sind und was man da rausfindet, wo dann auch eben das Unternehmen wert ist mit der Fraunhofer-Neutralität eben einfach, wie steht ihr zu dieser Technologie oder könnt ihr das mal Initiativen für uns überprüfen, sei es jetzt, welcher Datenraum macht für uns halt Sinn, wo wir ja auch teilweise eben mitwirken. Und da fällt dieses Scouting einfach, weil es unser Tagesgeschäft ist und die Unternehmen haben ein ganz anderes Tagesgeschäft zu bewältigen.
Ja, das geht ja alles noch in den Bereich so Strategie, Entwicklung, Digitalisierungsstrategie, aber dann geht ja wahrscheinlich auch in die konkrete Umsetzung.
Genau. Das wäre jetzt dann auch eben dieses Ausloten. Diese sind die frühen Phasen. Aber wir machen eben auch die späten Phasen. Das heißt also weg vom Strategischen und voll rein ins Doing, also rein in die Implementierung, Prototypen aufziehen, verschiedene Iterationen eben durchlaufen mit dem Kunden und auch den Kunden eben danach betreuen. Und da sind halt auch unsere Partner halt auch eben Unternehmen, die sagen, wir haben hier eine komplette eine Architektur schon aufgezogen. Wir haben, das ist unsere Roadmap und wir wollen das jetzt mal mit euch auf den Prüfstand bringen. Ihr seid Fraunhofer und neutral. Bitte einmal bewerten, evaluieren und Verbesserungsvorschläge können wir dann auch gemeinsam umsetzen. Und das ist halt das Besondere am IESE, dass wir dieses ganze Spektrum, diese Bandbreite von Anfang bis Ende und egal wo der Kunde steht, anbieten können. Und verschiedene Anbieter, Beratungshäuser, die sind natürlich eher in den frühen Phasen da oder Softwarehäuser, die natürlich einfach darauf warten, das zu implementieren. Aber wir machen, wie gesagt, die frühen Phasen, Innovation Engineering, Requirements Engineering, bis halt eben hin zur vollständigen Implementierung.
Ja, prima. Dann schon mal vielen Dank an dieser Stelle, Nils. Das war ein super Überblick über das Geschäftsfeld Digital Business. Und jetzt kommt noch die letzte Frage, die kennst du wahrscheinlich schon.
Ja.
Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf?
Ja, so bei den, ich habe ja auch schon mal reingehört, bei den anderen Kollegen war das ja so, da kamen ja erstmal Computer. Ich sag mal, bei mir waren schon Computer da und mitbenutzt habe ich einen alten Rechner mit Windows 95. Das war so, was ich zum ersten Mal mitbenutzt habe bei den Eltern mit Microsoft Paint. Das war super mit dieser Spraydose da.
Das kenne ich auch noch gut.
Und dann mein erster eigener Computer, das war das, ich glaube, ein Weihnachtsgeschenk. Dann durfte ich mir dann zusammenstellen. Das war dann noch bei Dell, wo man mühevoll, also da war User Experience und User Interfaces wurde noch ganz klein geschrieben. Das war dann in Dell. Da hatte ich kurz Windows XP als erstes Betriebssystem, aber dann kam direkt Vista raus und ich war so furchtbar stolz, denn direkt schon das neue Betriebssystem, aber jetzt war ja auch Windows Vista jetzt nicht so, was vielleicht ein bisschen meine Schwierigkeit mit Microsoft immer erklärt, aber das ist wieder was Persönliches und genau.
Ah ja, das klingt doch schön. Also ja. Vergisst du deinen ersten Laptop oder Rechner nie?
Nee, auf keinen Fall.
Okay, prima. Dann sage ich schon mal ciao und mach's gut, Nils.
Danke, ciao.
Und das nächste Mal, habt ihr ja schon gehört, kommt ein Gast aus der Praxis hier zum Morgendenker-Podcast. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.